squares, it's time you smoked. Fire up this funk and let's have a toke.
Ja, wenn Sie jetzt. Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft jetzt im Studio, heute mit einer weiteren Sendung über den Kulturwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main in Frankfurt, vom Frankfurter Kulturkomitee ausgeschrieben wurde und jetzt am 25.09. zu Ende geht. Das heißt, am 25.09. nächste Woche am Dienstag werden dann im Atelier Frankfurt die Ergebnisse dieses Wettbewerbs der 6 Universitäten aus Darmstadt, Mainz und Frankfurt und Offenbach vorgestellt. Und da wird dann auch bekannt gegeben, wer Gewinner dieses Wettbewerbs ist. Das heißt, am Dienstag kann man sich das dann im Atelier Frankfurt anschauen oder eben auch auf der Webseite des Frankfurter Kulturkomitees www.frack.de und sich dort auch weitere Informationen über diesen Kulturwettbewerb holen. Hier in dieser Sendung, die jetzt freitags stattfindet, führen wir in dem Sinne Gespräche im Rahmen einer Kulturdiskussion mit Kulturexperten und Kulturverantwortlichen dieser Stadt in Frankfurt. Und diese Sendung heute ist ein Gespräch mit Klaus Ring, Professor Klaus Ring, der eben Vorstandsvorsitzende der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt ist. Und diese Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt und möchte dazu beitragen, dass eben Frankfurt zu einem Modell für eine moderne, bürgernahe Stadtgesellschaft wird und dass sich auch die Position Frankfurts innerhalb Deutschlands im Vergleich dann mit anderen Metropolen gestärkt fühlt und auch gestärkt wird. Über diese Aufgaben der Stiftung und auch die Kulturnähe, die sie durch ihren Vorstandsvorsitzenden geschaffen hat, spreche ich jetzt mit Klaus Ring, der seit ungefähr 30 Jahren hier in Frankfurt lebt und Professor für mikrobiologische Chemie an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt gewesen ist und dann auch Präsident der Goethe-Universität von 86 bis 94 gewesen ist und dann ab 1994 bis 2003 wissenschaftlicher Direktor der Stiftung Lesen in Mainz. Seit 2005 ist er eben Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt rein. Bis gleich. Ja, wenn Sie erzählen könnten, in welcher Weise und wie haben Sie angefangen, sich für Kultur zu interessieren und wie hat sich das entwickelt im Grunde? Weil Sie sind ja dann auch in eine naturwissenschaftliche Richtung gegangen, aber das Interesse an Kultur haben Sie ja nie verloren. Das heißt, womit hängt das zusammen?
Zunächst grundsätzlich, viele Naturwissenschaftler, wie auch viele Ärzte, haben, aus Erfahrung kann man das, glaube ich, sagen, einen besonders guten Zugang zur Kultur. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber es ist, glaube ich, eine Tatsache. Ich selber bin mit Kultur aufgewachsen seit meiner frühen Kindheit. Ich habe ganz früh schon angefangen, Geige zu spielen, in der Grundschule schon. Ich bin in Essen groß geworden. Also in einer Stadt mitten im Ruhrgebiet, die im Krieg bedroht war durch Bomben und anderes, militärischen Einwirkungen. Was bedeutet hat, dass ich in der Kriegszeit durch ganz Deutschland hin und her geschickt worden bin. Ich habe immer meine Geige dabei gehabt, muss ich sagen. Und ich habe Geigenunterricht dann auch gehabt bis zum Abitur. Aber besonders in der Nachkriegszeit, als sich die Vorhänge öffneten zur internationalen Kultur, von der man in Deutschland ja bis dahin in den letzten Jahren keine Ahnung hatte. Da gab es für mich Offenbarungen beinahe jeden Tag. Ich hörte plötzlich Musik, von der ich bis dahin nichts geahnt habe. Zeitgenössische Musik. Ich wurde über die Schule oder auch einfach durch privates Interesse zu Begegnungen mit moderner Literatur, modernem Theater geführt. Ich konnte das gar nicht so konsumieren, wie ich wollte. Mein Vater, der es irgendwann mal leid geworden ist, mir immer wieder zu sagen, ja, beschaff dieses oder jenes Buch, von dem ich ihm gesagt hatte, ich brauche das für die Schule, was nicht immer stimmte, kam dann zu dem weisen Ratschluss, ich möge mir doch die Bücher selber besorgen in einer bestimmten Buchhandlung in Essen. und ihm die Rechnung schicken lassen. Und er kam dann am Monatsende immer auf mich zu mit der Rechnung, die ihn erschüttert haben muss, und sagte dann in der Regel: Junge, war das denn alles nötig? Also ich will damit sagen, ich hatte Zugang zu dem, was neu war an Literatur. Ich hatte Zugang, und das hat mich wirklich bis heute geprägt, ich hatte Zugang zu bildender Kunst in der interessantesten Entwicklungsphase nach dem Krieg.
In welcher Weise?
Wir wohnten in der Nähe vom Folkwang-Museum.
Ja.
Das Folkwang-Museum ist eins der in Deutschland herausragenden Museen für zeitgenössische Kunst. Es hatte ja aus der Zeit des Expressionismus wirklich herausragende Bestände, die ganz überwiegend in der Nazi-Zeit verschwunden sind, zum Teil vernichtet worden, über die ganze Welt zerstreut worden, auf dem Wege über die berüchtigten Auktionen in München, die Hitler veranlasst hatte. Aber dennoch war es ein überaus lebendiges Museum. In der Nähe von Essen ist Düsseldorf mit den berühmten Sammlungen des Landes Nordrhein-Westfalen, was sich damals schon abzeichnete. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bin aufgewachsen mitten in Kultur, und zwar nicht, weil meine Eltern mich irgendwie gedrängt hätten. Das hat sich selbstverständlich ergeben. Ich habe mich immer dafür interessiert, und das hat mich bis heute geprägt. Ich hätte auch Germanistik studieren können. Ich hätte Kunstwissenschaften studieren können. Mein Musiklehrer hat immer damit gerechnet, ich würde Musiker oder wenigstens Musikwissenschaftler. Ich bin was ganz anderes geworden. Aber diese Prägung, die ist lebensbestimmend. Man wächst mit Kultur auf, und Kultur wird, ich sage das jetzt mal ein bisschen vielleicht pathetisch, Kultur wird wie auch Bildung zu einer Art von Lebensform. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend für alle weiteren Entwicklungen, die man durchläuft.
Ja. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft bemüht sich ja auch tatsächlich um die Bildungsbiografien. Würden Sie sagen, das hängt vielleicht auch mit Ihrer eigenen biografischen Erfahrung zusammen?
Also ich wäre unaufrichtig, wenn ich sagen würde, das wäre nicht so. Natürlich, ich habe das Konzept für diese Stiftung entwickeln können. Natürlich auch nach Beratungen mit anderen, die mir nahestehen. Aber ich habe das Konzept den Mitgliedern der Polytechnischen Gesellschaft vor Gründung der Stiftung vorgelegt, in zwei langen Sitzungen. Ich habe es ausführlich erläutert. Also es entspricht so dem, was ich mir eigentlich immer erhofft habe von dem Programm einer Stiftung, die privat begründet ist und ohne staatliche oder kommunale Einflussnahme arbeiten kann, auch unabhängig von Moden.
Mhm. Ja. Das heißt, wie genau, um vielleicht nochmal auf die Stiftung jetzt einzugehen, wie genau wirkt sich das aus auf das Programm? Gibt's zu den Kernzielen gehört ja, das Bildungssystem zu unterstützen und Kulturangebote für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, aber auch medizinische, soziale und sozialpflegerische Einrichtungen zu fördern und sich auch um Integration zu bemühen. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Programm. Wie gehen Sie vor, um dieses Programm jetzt umzusetzen?
Schritt für Schritt. Die Felder, die Sie genannt haben, hängen alle zusammen. Wir haben uns gefragt bei der Entwicklung des Konzeptes für die Stiftung, was ist für eine sich international entwickelnde Stadt wie Frankfurt notwendig, um im Wettbewerb mit den anderen Städten bestehen zu können. Und dazu gehört, dass man sich überlegt, was soll eigentlich qualifizierte Personen, die etwa in Frankfurt tätig werden könnten, veranlassen, nach Frankfurt zu kommen mit ihren Familien, sich da wohlzufühlen, dort zu verweilen. Wir haben es ja nicht nur zu tun, auch Ausländer im Übrigen möchte ich da ausdrücklich oder ganz besonders sogar einschließen. Wir haben ja nicht nur am unteren Rand der Gesellschaft viele Immigrantenfamilien, um die man sich kümmern muss, um deren Integration man sich kümmern muss, die fern von allen Bildungssystemen aufwachsen, wenn man sich ihrer nicht annimmt. Wir haben auf der anderen Seite, das wird in der Diskussion sehr oft, viel zu oft vergessen, wie ich meine, wir haben hier international betrachtet Spitzenkräfte in der Wirtschaft tätig, übrigens auch in der Universität, in der Wirtschaft und nicht nur in der Bankenwirtschaft. Was veranlasst, noch einmal gefragt, diese Leute nach Frankfurt zu kommen? Die kommen aus nicht nur wirtschaftlich betrachtet Zentren internationalen Zuschnitts, sondern sie kommen in der Regel aus Städten, in denen Kultur eine große Rolle spielt, in denen Kultur in einem reichen Angebot zur Verfügung steht und natürlich die Betreffenden und ihre Familien einschließlich ihrer Kinder prägt. Also die Qualität einer modernen Wirtschaftsmetropole besteht nicht nur darin, dass Arbeitsplätze, hochwertige Arbeitsplätze, aber auch Arbeitsplätze für die Menschen aus den unteren Schichten geschaffen werden, sondern die Attraktivität wird auch dadurch bestimmt, dass es erstklassige Bildungsangebote gibt für die Kinder und Heranwachsenden, dass es erstklassige Angebote gibt für ja, das, was man nachmittags und abends tun möchte. Auch die Ehefrauen, wenn sie nicht berufstätig sind, oder für die Wochenenden. Es bedarf erstklassiger medizinischer und ähnlicher Versorgungseinrichtungen, auch für die älter werdenden Familienangehörigen. Und es bedarf eines erstklassigen Kulturangebotes. Das alles macht erst den Wert eines Standortes aus. Man sagt immer wieder so herablassend, das sind weiche Standortfaktoren. Für mich sind die überhaupt nicht weich und ich glaube, international sieht man das auch inzwischen anders. Ich weiß zum Beispiel von einer der besten Hochschulen der Welt, der ETH in Zürich. Da werden die neu zu Berufenden, und das sind aus der ganzen Welt kommende erstklassige Wissenschaftler und Hochschullehrer, die werden mit ihren Familien eingeladen. Der zu Berufende geht dann zu seinen Berufungsverhandlungen und die Familie wird durch speziell ausgebildete Führerinnen oder Führer durch die Stadt geführt. Es werden ihnen die Kindergärten gezeigt, und zwar eine ganze Reihe. Es werden ihnen die Schulen gezeigt, eine ganze Reihe. Es werden ihnen natürlich die Möglichkeiten zum Wohnen gezeigt und es werden ihnen die kulturellen Einrichtungen gezeigt, sodass sie sehen, wohin sie gehen. Und ein wichtiger Bestandteil der Entscheidung, dorthin zu gehen und dann auch dort zu bleiben, ist eben dieser Bereich Bildungsangebot und kulturelles Angebot. Ich halte das für vorbildlich, im Übrigen auch dem internationalen Trend entsprechend.
Ja, also ein kleiner Einschub. Ich war jetzt dieses Wochenende in Holland und ich fand es sehr erstaunlich. Am Wochenende sind die Museen dort alle geöffnet, Eintritt frei. Da strömen die Menschen tatsächlich aus allen Schichten in die Museen. Und wenn man dort in die Institutionen geht und sich das anschaut, auch die Kunstakademien sind besser ausgestattet als in Deutschland. Also da wird viel mehr Geld tatsächlich in Kultur investiert. Und ich denke, das hat man vielleicht hier noch nicht realisiert, wie wichtig das ist, dass die Museen auch sich viel mehr öffnen müssten für viele Bevölkerungsteile oder auch Schichten.
Also da würde ich gerne eine Lanze für Frankfurt brechen, und zwar aus voller Überzeugung. Frankfurt ist ja die Großstadt in Deutschland mit dem, also jetzt mal bezogen auf ihre Größe, mit dem mit Abstand größten Kulturetat. Das hat Frankfurt geschafft. Es hat lange gebraucht, bis es soweit war, aber dann in der Ära Wallmann, Ernst Gerhardt nicht zu vergessen als Kämmerer, der das ganze Jahr bezahlen musste, und Hilmar Hoffmann, ist das geschaffen worden. Das Museumsufer in Frankfurt mit der Vielgestaltigkeit der Museumsangebote, nicht allein der schieren Zahl, sondern der Vielgestaltigkeit, ist auf der Welt fast einmalig. Nicht was die Größe betrifft, aber die Ausdifferenzierung der kulturellen Angebote. Die Museen tun sehr viel im Hinblick auf die Öffnungszeiten. Natürlich kostet das Geld und sie könnten alle noch viel mehr Geld gebrauchen, das ist unbestreitbar. Aber sie tun in der Zwischenzeit sehr viel. Und was für mich besonders wichtig ist, sie entwickeln nahezu alle attraktive Angebote für Heranwachsende, für kleine Kinder im Kindergartenalter schon. Und die Bedeutung dessen kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie für Schulkinder. Das Filmmuseum hat, wenn ich die Zahl recht in Erinnerung habe, über 50.000 Jugendliche pro Jahr, die dort zu Förderveranstaltungen, kann man sagen, gehen. Das ist ein ungeheurer Erfolg. Und hier das Städel, das Liebighaus, ich sage hier, weil es nun Nachbarn von uns in der Stiftung sind, die haben fabelhafte Programme. Das Architekturmuseum macht großartige Angebote, das Museum für angewandte Kunst. Ich müsste eigentlich alle nennen, weil sie sich alle sehr bemühen. Das ist genau auf der Linie dessen, was wir in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft machen wollen. Wenn da steht, einer der Schwerpunkte der Tätigkeit ist der Bildungsbereich, dann meinen wir weniger Förderung von Bildung unmittelbar, sondern Heranführen an Bildung und an Bildungsfähigkeit. Also die Kinder und die Jugendlichen ganz früh an Bildungsangebote und dann eben auch an Kulturangebote heranzuführen, sodass sie verstehen, wie Bildung funktioniert, wie Kultur funktioniert, was es für sie persönlich bedeutet, dass sie dabei plötzlich lernen zu sehen. Wenn ich mich mit Museumsdingen beschäftige, lerne ich zu sehen, zu erkennen und damit auch zu verstehen und lerne, ein Urteil zu bilden. Das ist das Entscheidende im Grunde genommen, was sich im Übrigen auch auswirkt auf andere Bereiche, andere Lebensbereiche. Urteilsfähigkeit ist etwas, glaube ich, ganz, ganz Grundlegendes, was in unserer Entwicklung gefördert werden muss.
Ja, was hier möglicherweise dann fehlt, ist die Verbindung zwischen den Schulen und den Museen, also jetzt in Bezug auf die bildende Kunst. Der Kunstunterricht an den Schulen ist gar nicht mehr adäquat für die zeitgenössische Kunst und künstlerische Handlungs- und Arbeitsweisen. Und da wäre die Frage, wie kann man da wieder eigentlich durch Schulbücher zum Beispiel etwas leisten? Und das wird zum Beispiel schon in Rotterdam entwickelt, Schulbücher mit zeitgenössischen Künstlern für die Schule.
Also ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie da aufwerfen. Zwischen den Museen und übrigens auch musikfördernden Einrichtungen und den Schulen gibt es noch eine zu große Kluft. Und wir meinen bei unserer Stiftung, dass diese Kluft überbrückt werden muss, nicht nur so, wie man das in Holland tut über Schulbücher, sondern persönliches Erleben. Die Museen müssen auch mit gut ausgedachten Programmen in die Schulen gehen, um dann die Schüler mit ihren Lehrern zu motivieren, in die Museen zu gehen. Sie müssen erläutern, was eigentlich ein Museum praktisch bedeutet. Und das wäre natürlich theoretisch am einfachsten in den Museen selber. Aber ich glaube, der Weg wird leichter in die Museen, wenn sie vorher in den Schulen schon mal tätig sind und Neugierde wecken. Nicht, dass die Kinder gleich überfallen werden von dieser Masse an Eindrücken, sondern die Kinder müssen neugierig werden. Die müssen selber sehen wollen. Die müssen ausprobieren wollen. Sie müssen erst mal in der Schule unter Anleitung von Museen, von Künstlern im Übrigen auch, selber probieren. Und dann kann man ihnen zeigen, was alles gehen kann, wenn man nur das entsprechende Interesse hat. Und das Interesse muss geweckt werden. Ich glaube, das ist eine große didaktische Aufgabe. Manche Museen tun das, auch in anderen Städten. Ganz maßstabsetzend ist die Kunsthalle in Emden, die im Übrigen als wesentliche Förderin die Witwe von Henry Nannen hat, Eske Nannen, die ist legendär, was das Ergebnis ihrer Bemühungen, Kinder zu erreichen, betrifft. Die haben erstklassige Resultate. Also solche Dinge muss man sich ausdenken. Und sie in dieser Großstadt mit ihren vielen Ethnien auch durchsetzen zu können, zum Erfolg führen zu können. Man darf ja nicht vergessen, es müssen viele Kinder in die Museen gebracht werden oder für Kultur interessiert werden, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen. Und dazu braucht man besondere Ansätze.
Howard dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Well, I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, you'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. Just some holy Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Ah, but now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. You've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the song he sings for shelter. Well, yeah, I hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that's curling up like smoke above his shoulder. And now suddenly you look a little older. Yeah, suddenly you feel a little older. Well, you tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you cannot close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Ah, well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. Yes, he speaks like this, you don't know.
Ja, hier im Studio Felicia Herrschaft, ein Gespräch mit Professor Klaus Ring, Vorstandsvorsitzender der Polytechnischen Gesellschaft hier in Frankfurt am Main. Das im Rahmen der Kulturdiskussion, die wir hier in Frankfurt auf Radio X führen, und zwar Anlass des Hochschulwettbewerbs Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Und darüber werden wir jetzt noch weiter sprechen, wie Klaus Ring nach Frankfurt gekommen ist und wie er sich mit Frankfurt auch immer mehr angefreundet hat.
Ja, als Sie nach Frankfurt gekommen sind, was hat Sie dann auch zum Bleiben bewegt? Nicht nur wahrscheinlich die Aufgaben, die Sie hier dann auch eingenommen haben, aber was war auch entscheidend, dass Sie tatsächlich hier tätig werden bleiben wollten?
Mein Weg nach Frankfurt war durchaus, glaube ich, ungewöhnlich und er war holprig. Ich habe nämlich ein Semester in Frankfurt studiert, ein Wintersemester, 56, 57. Nach diesem Semester habe ich geradezu fluchtartig Frankfurt verlassen, mit dem festen Willen, nie wieder in Frankfurt zu leben. Es war ein schreckliches Semester, es war außerordentlich, es war politisch sehr unruhig. was natürlich mit Frankfurt nichts zu tun hat, aber das hat zu einer gewissen Sensibilisierung geführt. Ich habe mich an der Universität nicht wohlgefühlt. Sie war eine unbehauste Stätte, in der das Lernen keine große Freude machte. Eine Stätte, die eher Studenten abwies. So war mein Eindruck, das ist ganz persönlich jetzt gemeint. Die Stadt bot wenig. Es gab zwar ein sehr gutes Musikangebot, was ich mir allerdings kaum leisten konnte. Es war ja eine Hochzeit der Oper mit Georg Scholti. Und das Schauspiel war hervorragend mit Harry Buckwitz. Aber das war auch schon alles. Diese Museumsvielfalt heute oder die sonstige Kultur, das sonstige Kulturangebot in seiner Differenziertheit, davon war nicht mal zu träumen. Ich bin da nach Frankfurt nach Abschluss meines Studiums, nach meiner Promotion in Kiel gekommen, weil ich hier ein ganz ungewöhnliches Angebot hatte für eine akademische Karriere. Ein Angebot, wie es das heute überhaupt nicht mehr geben kann. Und statt nach Amerika zu gehen, was ich vorgehabt hatte, bin ich nach Frankfurt gegangen und bin hier geblieben, weil ich also einerseits in der Universität, und zwar da in der medizinischen Fakultät, hervorragende Arbeitsmöglichkeiten hatte und Zukunftsperspektiven auch, aber andererseits auch lernte, mit den Frankfurtern umzugehen. Wir fanden ich war gerade verheiratet, wir fanden hier eine offene Gesellschaft vor, wie wir uns das überhaupt nicht vorgestellt hatten. Und das hat uns mit Frankfurt ganz schnell nicht nur versöhnt, sondern auch eine Zuneigung entwickelt, zumal sich dann die Stadt ja sehr rasch in dem Sinne entwickelte, wie ich mir das erhofft hatte. Also zu einer Kulturstadt wurde, neben der Wirtschaftsstadt, der Bankenstadt. Allerdings Wirtschaftsstadt im Allgemeinen ist, glaube ich, besser formuliert, weil es ja die weltberühmten Firmen hier, die Höchst AG Metallgesellschaft, Tikusa, was es alles gab, hatte. Firmen, die leider längst verschwunden sind. Also es war ein Wirtschaftsstandort sui generis, aber es wurde dann mehr und mehr auch ein Standort für Kultur erster Güte, nachdem die Stadtregierungen begriffen hatten, wozu es Jahre nach dem Krieg gebraucht hatte, welche Bedeutung Kultur hatte. Ich bin dann zwischendurch auch mal in Holland gewesen, habe da gelehrt und geforscht, bin dann aber wieder nach Frankfurt zurückgekommen und wir fühlen uns hier außerordentlich wohl, weil es eben diese aufgeschlossene, doch auch irgendwie international geprägte Stadtgesellschaft gibt. Ja. Und das war dann der Boden für mich, mich zu engagieren, hier vor allen Dingen eben im Bildungs- und Kulturbereich über meine beruflichen Dinge weit hinausgehend. Das hat eigentlich mein ganzes Leben begleitet und war für mich selbstverständlich, sodass das hier auch eigentlich, ich da in bestimmte Dinge hineinwuchs, Kulturförderung betreffend.
Und seit 2005 sind Sie eben Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Und welche Programme wurden jetzt schon entwickelt? Also wenn es jetzt zum Beispiel Stadtteilbotschafter gibt, das finde ich ist eigentlich wirklich sehr interessant. Was genau machen diese Stadtteilbotschafter?
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen?
Ja.
Nach Ende meiner Universitätstätigkeit habe ich eine Aufgabe in Mainz übernommen bei der Stiftung Lesen, einer bundesweit tätigen Bildungsfördereinrichtung, einer privaten.
Ja.
Die frühe Sprach- und Leseförderung betreibt.
Yeah.
Also bei Kindern und jungen Heranwachsenden. Yeah. Und mit vielen Multiplikatoren zusammenarbeitet. Praktisch in allen Bundesländern. Aus dieser Erfahrung, und für diese Stiftung Lesen war ich tätig, ich glaube 11 Jahre, rund und hoch. Aus dieser Erfahrung entwickelten sich dann auch Programmideen für die Polytechnische Stiftung.
Ja.
Nun, dazu gehört gerade nicht das Projekt, welches Sie angesprochen haben, die Stadtteilbotschafter, dieses Stadtteilbotschafterprojekt, obwohl auch das, was ich bei der Stiftung Lesen erlebt habe und auch mit propagieren konnte, da schon auch integriert werden kann. Bei den Stadtteilbotschaftern geht es darum, junge Leute zu finden, die Gelegenheit haben, Ideen, die sie für die Entwicklung ihres Stadtteiles, der dort lebenden Menschen, Ideen also, die dort zu guten Weiterentwicklungen führen könnten, auch umzusetzen. Wir hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben, es konnten sich junge Leute bewerben, es gab bestimmte Vorgaben. Durch eine kritische Jury wurden dann die Stadtteilbotschafter, die wir für geeignet hielten, die Personen ausgewählt und zunächst einmal geschult. Sie kriegten Trainingsprogramme, die sie absolviert hatten, um auch mit der Frage, die sie dann so in den Vordergrund ihrer Tätigkeit stellen wollten, mehr oder weniger professionell bearbeiten zu können. Dazu gehörte ein Training in der Präsentation dessen, was sie wollten. Dazu gehört ein Rhetorikseminar. Man muss ja andere überzeugen können. Wie tue ich das denn? Da waren viele, die waren eigentlich noch, ich will nicht übertreiben, aber wenn man übertreiben wollte, könnte man sagen, die eigentlich eher noch sprachlos waren. Ihnen musste vermittelt werden, wie man die Dinge darstellt, die man gerne gefördert haben möchte, für die man gerne Unterstützung bekommen würde. Und schließlich bekamen die Stadtteilbotschafter dann auch Geld in die Hand, weil sie natürlich Geld brauchten, um das ein oder andere für ihre Projekte anzuschaffen. Also es geht darum, dass andere, die in dem Stadtteil leben, sehen, es gibt welche unter uns, die krempeln die Ärmel auf und versuchen, das eine oder andere, was uns allen nutzt, zu entwickeln. Und sie zeigen uns, dass es lohnt, sich für die eigene Umgebung, sozusagen vor der eigenen Haustür, die dort liegenden Probleme aufzugreifen und zu lösen. Also Initiativen zu entwickeln. Sie sollen so etwas, das ist jetzt ein etwas verbrauchtes Wort, aber sie sollen schon so etwas wie Leuchttürme sein, an denen man sich orientiert. Sie sollen anregen, so etwas selber auch zu überlegen, um es dann gegebenenfalls in einer weiteren Runde des Projektes dann auch durchführen zu können. Also zu sagen, ich kann doch für mich selber auch sorgen, warum denn nicht? Und da Frankfurt eine Stadt ist aus lauter Stadtteilen, die mal aus Dörfern entstanden sind, also da noch so eine gewisse Kultur des Abgeschiedenseins herrscht, ist der Bezug auf die Stadtteile, glaube ich, sehr gut. Und wir haben einen immensen Erfolg. Das, was in der Presse darüber berichtet wird, was die einzelnen Leute, jungen Leute inzwischen entwickelt haben, Ausländer wie Deutschstämmige im Übrigen, das ist ganz bemerkenswert. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Projekt auch die Projektidee Nachahmer findet. Dort, wo mein Kollege Dr. Kehlbrand, der das entwickelt hat, dieses Projekt, darüber vorträgt, findet er begeisterte Zustimmung. Damit hatten wir so gar nicht gerechnet, aber es ist so. Dann haben wir noch ein anderes Projekt, was in die gleiche Richtung geht. Das sind die Stadtteilhistoriker. Auch da ist der Stadtteil wieder die Basis, sich mit etwas zu beschäftigen, was andere auch interessieren könnte. Und da haben wir nun allerdings nicht nur junge Menschen gesucht und gefunden, die sich mit bestimmten historischen Entwicklungen in ihren Stadtteilen, sei es politischen Entwicklungen, sei es wirtschaftsgeschichtlichen oder kulturellen Entwicklungen beschäftigen, wollen, diese Menschen zu fördern. Die kriegen auch etwas Geld an die Hand. Sie werden gecoacht durch zum Teil Mitglieder der Polytechnischen Gesellschaft selber, für die das Thema interessant ist. Und sie werden sich dann systematisch und mit so viel Präzision wie möglich, ich will nicht sagen wissenschaftlicher Präzision, aber jedenfalls dahingehend, sie werden sich mit dieser Präzision beschäftigen und irgendwelche Schriften dann vorlegen, Aufsätze, Zeitungsartikel oder meinetwegen auch ein Buch, um darzulegen, was sie herausgefunden haben. Das wird dann in den Stadtteilen vorgestellt und kommt in die Diskussion und soll andere auch anregen, mal zu überlegen, wo wohne ich hier eigentlich? Was ist das für ein toller Ort? Da gibt es etwas, wovon ich ja überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Ist doch schön, oder?
Ja, wunderbar. Ja, und dann hat ja jetzt auch der Deutschsommer stattgefunden für Grundschüler. Das heißt, da wurde die Sprachförderung, also der Deutschunterricht in den Ferien sozusagen vermittelt.
Ja, das ist ein besonders wichtiges Projekt. Das ist das erste ganz komplexe Projekt, was wir begonnen und auch abgeschlossen haben. Jetzt in den zurückliegenden Sommerferien. Teilnehmer waren rund 160 Schüler aus der Klasse 3, also am Ende der Klasse 3 befindlich. Warum dieses Alter? Sie gehen jetzt, nachdem die Schule wieder angefangen hat, alle in die vierte Klasse und in dieser Klasse entscheidet sich, in welche der weiterführenden Schulen sie empfohlen werden. Nun weiß man bei den Kindern, die Sprachschwierigkeiten haben, jetzt mal nicht medizinisch bedingte Sprachschwierigkeiten, von denen es allerdings viele ja gibt, sondern die Schwierigkeiten haben in der Nutzung der Sprache als Ausdrucksmittel. Dass sie, und natürlich auch bei den Schülern, die aus Immigrantenfamilien kommen, die überhaupt Schwierigkeiten mit dem Deutschen haben. Man weiß von diesen Schülern, dass die über die langen Sommerferien einen großen Teil dessen, was sie im Deutschunterricht gelernt haben, über das Jahr vorher wieder vergessen. Und dann wieder angefangen werden muss im Unterricht, indem man auf Dinge zurückgreift, die weit zurückliegen. Der Deutschsommer dient dazu, in einem dreiwöchigen Projekt, in dem die Kinder eingeladen werden, außerhalb ihrer alten Schule oder ihres Elternhauses, aber zusammen an drei verschiedenen Standorten, nun sich von morgens bis abends mit dem Deutschen, mit der deutschen Sprache, mit deutscher Literatur zu beschäftigen. Dazu bedarf es eines sehr ausgefuchsten Programmes, um die Kinder bei der Stange zu halten, zu interessieren und, um es nochmal zu sagen, auch neugierig zu machen.
Und sie werden in Jugendherbergen untergebracht?
Ja, die werden...
Nicht
die
in
werden,
der Familie?
Nein, die sind nicht in der Familie. In der ersten Woche kommen sie für diesen Tagesunterricht in Jugendherbergen. Wir hatten drei, in Niedernhausen, in Darmstadt und in Wiesbaden. Da werden sie verköstigt, morgens auf dem Schulhof abgeholt, abends wieder zurückgebracht in der ersten Woche, damit sie sich erstmal an das Verfahren gewöhnen konnten. Und von der zweiten Woche an bis zum Ende der drei Wochen Zeit übernachteten sie dann auch in den Jugendherbergen. Das heißt, sie hatten, da musste Aufsicht geführt werden, es waren Lehrer da, es waren Sozialarbeiter da, es waren Trainer anderer Art dabei, alle Eventualitäten, die geschehen konnten, einschließend. Das ist ein großes logistisches Problem gewesen, das alles zu machen. Ich glaube, es gingen nur zwei Schüler verloren durch Krankheit und einer nahm nur ein paar Tage teil, weil entgegen den Absprachen er nach Hause in seine Heimat fahren wollte, ich glaube in die Türkei, also da Ferien in der Heimat der Eltern mitmachen wollte. Alle anderen blieben bei der Stange. Das Ergebnis war nach Einschätzung der Schüler selbst und vor allen Dingen der Lehrer und der Trainer über die Maßen gut. Sie lernten dort vormittags in einer Art Deutschunterricht Sprache, und zwar ganz systematisch. Und das war gar keine leichte Sache. Natürlich spielerisch, soweit das geht, aber neben dem Spiel muss auch beim Erlernen der Sprache Ernsthaftigkeit eine Rolle spielen. Sie lasen ein Buch gemeinsam, der Sprachabschneider, mit einem gar nicht so leichten Text, der aber ganz witzig ist. Und Dann gab es am Nachmittag Unterricht im Theaterspiel. Sie mussten nämlich aus den Textteilen, die sie bis dahin gelesen hatten, schon anfangen, ein Theaterstück zu schreiben und zu proben und die Texte auswendig zu lernen und die Texte auf einer Bühne zu präsentieren. Sie mussten also lernen, nicht nur den Text irgendwie aufzunehmen, sondern den Text umzusetzen in eigene Sprache. Und sie mussten lernen, das mit anderen zusammenzutun, nicht nur auf sich selber bezogen. Sie mussten lernen, mit anderen zusammen dieses Spiel zu spielen, auf der Bühne, vor den Blicken aller anderen. Dazu brauchten wir natürlich auch Theaterpädagogen, die das die Anleitung geben konnten. Ja. Am Schlusstag wurde das dann in den drei Jugendherbergen aufgeführt und dazu waren die Eltern eingeladen und viele andere auch. Und das war ein enormer Erfolg. Die Kinder haben zum ersten Mal, in der Regel jedenfalls, die meisten Kinder hatten zum ersten Mal die Aufgabe, sich anderen zu präsentieren und zwar auf der Basis ihrer Sprache, ihres Sprechens, ihres Sprachverständnisses und auch ihres Sprachwitzes. Das alles setzt ja irgendwie einen gekonnten Umgang mit der Sprache voraus. Und denen hat das kolossal gut getan. In den Schulen, jetzt nachdem die Schule wieder angefangen hat, sind die stolz, sagen zu können, ich bin ein Deutschsommerschüler. Das ist sozusagen in der Klasse und in der Schule ein Qualitätsmerkmal geworden. Und das müssen wir weitermachen.
Ja, das ist wunderbar. Das steht vielleicht dann auch im Zusammenhang mit dem, wie Sie vielleicht aus der Stiftung lesen, jetzt da Projekte mitgenommen haben.
Ja, deswegen habe ich die Stiftung Lesen als sozusagen eine Vorgängerphase erwähnt.
Ja, und gibt es noch weitere Projekte, wo Sie sagen, da wird auch Lesen dann besonders gefördert?
Ja, wir hatten ein Projekt im Sommer mit, ich glaube, 1200 Kindern. Das hieß Meine Zeitung. Wir haben das zusammen gemacht mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem IZOP-Institut in Aachen. Das ist ein Institut, welches vor, ich glaube, 25 Jahren das Projekt Zeitung in der Schule erfunden hat und sehr viele Zeitungsprojekte für Schulen entwickelt hat. Und andere Projekte auch, sehr interessante Projekte, die im Großen und Ganzen mit außerordentlichem Erfolg durchgeführt worden sind und deswegen eben Bestand haben über diese lange Zeit. Da bekam jedes Kind sein eigenes Zeitungsabonnement nach Hause. Ja. Nach Hause. Das hat bei den Eltern schon mal großen Eindruck geschaffen. bei den Nachbarn natürlich auch. Guck mal hier, unser Franz, der kriegt seine eigene Zeitung. Alle haben gesagt, die Frankfurter Allgemeine ist viel zu kompliziert für ein solches Projekt. Da Kinder, das waren fünfte und sechste Klassen, die einbezogen waren, vor allen Dingen in Brennpunktschulen.
Ja, und es wurden ja die Zeitungen analysiert.
Und die mussten bestimmte Artikel lesen und analysieren und darstellen, was dann da steht. Und sie mussten selber was Entsprechendes schreiben. Behutsam, alles schön nacheinander. Viele Kinder kamen zunächst mal mit den Texten in gar keiner Weise klar. Sie kannten keine Zeitung, sie wussten nicht, was in einer Zeitung steht, wie differenziert sie ist, wie eine Zeitung aufgebaut ist. Sie kannten vielleicht in bestimmten Zeitungen Sportteile. Und natürlich wurde auch der Sportteil der Zeitung mit in den Unterricht einbezogen. Aber der Unterricht erstreckte sich auf ganz andere Fragen im Großen und Ganzen als nur die Beschäftigung mit Sportberichterstattung. Das hat den Kindern außerordentlich genutzt. Und die Lehrer, die ja besondere Vorbereitungszeit auch noch aufbringen mussten, um dieses Zeitungsprojekt, was ja nicht zum normalen Curriculum gehört in den Schulen, die also echt Arbeit und Zeit investieren mussten. Die Lehrer, die haben uns gebeten, dringend dieses Projekt weiterzuführen, weil sie damit an die Kinder herankommen. Die Eltern merken im Übrigen, was ihre Kinder interessiert, von dem sie gar keine Ahnung hatten. Und sie fragen sich dann im besten Fall, ist eine Zeitung nicht überhaupt ein gutes Medium, letztendlich auch für uns. Es geht jetzt also nicht um die Zeitung allein, die ich genannt habe, sondern um die Zeitung als wichtiges Vermittlungs- und auch Interpretationsmedium. Wir können uns ja nicht nur über das Fernsehen informieren lassen, über die Dinge, die zu Hause oder in der Welt geschehen, sondern die Zeitung ist überaus wichtig.
Ja.
Und es ist ein Medium, das wissen wir längst aus entsprechenden Forschungen, welches zu besonders kritischer Kenntnisnahme dessen, was geschildert wird, führt. Also auch wieder Urteilsfähigkeit schärft.
Genau. Ja, es ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, dass Journalisten auch in der Lage sind, eine unabhängige Perspektive auch noch zu schaffen in den Medien. Und das kann man natürlich dann tatsächlich erzeugen.
Ja, und es wird eben auch weitergegeben, was man in der Zeitung gelesen hat. Es wird nicht einfach im stillen Kämmerlein konsumiert und dann ist es weg.
Ja.
Sondern die Zeitung hat eben auch physisch Bestand. Man kann zu Hause darüber reden, man kann es nochmal nachlesen, man kann es aufbewahren. Die Kinder haben das sammeln müssen,
und
haben die Aufsätze
archiviert.
Man kann es nochmal später nachlesen, man kann nochmal nachlesen, ob man alles richtig verstanden hat. Das ist ja bei den elektronischen Medien in der Regel nicht möglich. Aber man spricht auch darüber. Die Zeitung ist ein Medium, über das man spricht. Hier hast du das gelesen, meine Güte, was der da über Ballack schreibt oder über Frau Merkel schreibt oder über Frau Ypsilanti schreibt, wen auch immer.
Ja.
Das ist die Basis für Gespräche zwischen Jung und Jung, also in den Altersgruppen, zwischen den Schülern und den Lehrern und den Schülern und den Eltern. Und dann zwischen den Eltern untereinander auch.
Ja, dann würde ich sagen, könnten wir auch noch auf auf das Frankfurter Kulturkomitee eingehen, eben auf den Wettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Dieser Wettbewerb ist ja jetzt in dem Sinne abgeschlossen. Die einzelnen Gruppen haben ihre Beiträge abgegeben. Und da erst nächste Woche die Preisverleihung ist, werden wir darüber nicht sprechen. Aber wir sollten darüber sprechen, wie Sie selbst einschätzen, was solch ein Wettbewerb, ein kulturpolitisches Konzept zu erstellen, hier für diese Region Rhein-Main bedeutet, aus Ihrer Perspektive als jemand, der selbst auch Kultur fördert. Wie ist das dann eine Ergänzung oder wie schätzen Sie das ein?
Na, es ist ein Weg in die Zukunft. Es geht ja darum, dass für die Zukunft festgelegt werden soll, wie sich die Kultur in der Stadt, aber auch in der Umgebung, in der Region weiterentwickeln soll. Frankfurt ist natürlich eine fest umrissene Stadt, ist ein Begriff international, eben auch als Kulturstadt. Aber in Zukunft kann man auch kulturelle Angebote nicht auf diese Stadt beschränken. Natürlich gibt es Nachbarstädte wie Darmstadt, Wiesbaden, Mainz, Hanau, die eigene Kulturangebote haben. Das ist aber noch zu isoliert voneinander. Daran ist keine Kritik zu üben. Das war eben bisher immer so und das war eigentlich ganz natürlich. Man muss aber die Region als Ganzes letztendlich verstehen. Und dazu muss man Überlegungen eben anstellen, wie soll Kultur dort präsentiert werden? Welche Kulturangebote braucht man? Was ist überhaupt ein gutes Kulturangebot? Deswegen ist in dem Projekt Quo Vadis Kultur Rhein-Main ja vor allen Dingen angesprochen worden, die Generation der zukünftigen Nutzer in Anführungszeichen von Kultur, also junge Menschen. Was stellen die sich unter Kultur vor und was erwarten sie oder was meinen sie, wenn sie etwas älter aus dem Prozess der Berufsvorbereitung herausgekommen sind, also wenn sie selber aktiv beruflich sind, was erwarten sie von sich selber, was sie dann eigentlich an Anforderungen stellen? Insofern halte ich das für ein interessantes Projekt, einfach sich mal Modelle entwickeln zu lassen, wohin soll die Kultur gehen. Ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Die Angebote sind sehr weit differenziert, die sind sehr unterschiedlich, die Ansätze. Daraus kann man nur lernen. Aber ganz sicher ist, dass die Region sich als Einheit verstehen muss, im Übrigen mit einem internationalen Zentrum, um das herum Kulturangebote entwickelt werden müssen, gemeinsame. Und dieses Zentrum ist der Flughafen. Das ist die große Drehscheibe Mitteleuropas, Westeuropas. Dort landen, von dort starten die Menschen, die hier tätig sind, die hier leben, ob sie nun aus Darmstadt oder Frankfurt oder Mainz meinetwegen kommen. Insofern ist das sozusagen eine integrierende Größe, um die herum sich das dann alles, jetzt mal von der Entwicklung der einzelnen Kommunen und ihrem kommunalen Selbstbewusstsein ganz abgesehen, aber de facto ist das der zentrale Punkt, um den sich herum Kultur wird entwickeln müssen.
Ja, interessant. Es soll ja jetzt ab Januar...
Ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung, und zwar war das ein Gespräch mit Klaus Ring, Vorstandsvorsitzender der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt und auch Jurymitglied des Hochschulwettbewerbs Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Und dieser Wettbewerb wird nächste Woche abgeschlossen. Das heißt, da ist die Preisverleihung im Atelier Frankfurt, und man kann sich auch auf der Webseite von dem Frankfurter Kulturkomitee orientieren, was genau dann dort passieren wird. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft.
I have a lover, a lover like no other. She got soul, 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 sweet soul. And she teach me how to sing. Shows me colors when there's none to see. Gives me hope when I can't believe that for the first time I feel love. A brother, when I'm a brother in need, I spend my whole time running. He spends his running after me. When I feel myself going down, I just call and he comes around. But for the first time, I feel love. A rich man, he wears a rich man's cloak. He gave me the keys to his kingdom coming, gave me a cup of gold. He said, I have many mansions, and there are many rooms to see. But I left by the back door, and I threw away the key, and I threw away the key.